liebe Gläubige, einige Ankündigungen voraus. Zunächst, es ist für das heilige Weihnachtsfest verpflichtend, eine heilige Messe zu besuchen. Das bedeutet, wer die Mitternachtsmesse besucht hätte, hat natürlich keine Verpflichtung mehr, am Tag zu gehen, aber auch umgekehrt. Die Mitternachtsmesse ist im Kurhaus Marienburg schon um 22 Uhr hier in der Pfarrkirche, ab 23 Uhr Beichtgelegenheit und um 24 Uhr dann die Mitternachtsmesse. Am Heiligen Tag sind die Gottesdienste in der gewohnten Ordnung, aber keine Abendmesse. Im Kurhaus Marienburg dafür um 16.30 Uhr feierliche Weihnachtsfeste mit Andacht und dann eine Abendmesse. Um 16.30 Uhr eine feierliche Weihnachtsfeste im Kurhaus. Am Stephanstag keine Frühmesse, dafür 9.30 Uhr Hauptgottesdienst und um 19 Uhr die Abendmesse hier in der Pfarrkirche. Die Gottesdienstordnung für die Werktage liegt aus. Es sei schon jetzt darauf hingewiesen, dass mit Rücksicht auf das hohe, eigentlich Weihnachten gleich hohe Fest Epiphanie an diesem Tag keine Sühnenacht stattfindet. Am 6. Januar keine Sühnenacht. Das Primizopfer vom Sonntag Gaudete hat stolze 1500 Franken ergeben. Der Primiziant bedankt sich mit einem herzlichen Vergelt's Gott. Der Weihnachtsbazar war ebenfalls erfolgreich und es konnten für die Mission der Priesterbruderschaft St. Petrus in Kolumbien über 500 Franken abgezweigt werden. Auch dafür ein herzliches Vergelt's Gott. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, eines der nach wie vor beliebtesten und auch spannendsten Brettspiele ist das Spiel Mühle. Es kommt, wie Sie alle wissen, darauf an, möglichst viele Mühlen zu schließen und dadurch dem Gegner seine Steinchen zu nehmen. Eines der wichtigsten Mittel dabei ist die Zwickmühle. Ganz einfach erklärt, machst du einen Zug hierhin, dann schließe ich die Mühle dort. Machst du aber deinen Zug dorthin, dann schließe ich die Mühle hier. Mit Blick auf unser beliebtes Brettspiel Mühle redet man daher auch bei manchen menschlichen Situationen und Lebenslagen von einer Zwickmühle. Oder wie ein ebenfalls verbreiteter und eigentlich korrekterer Ausdruck lautet, von einem Dilemma. Wer sich in einer Zwickmühle, wer sich in einem Dilemma befindet, der hat den Eindruck, in jedem Fall etwas Falsches, etwas Schlechtes, etwas sittlich Verwerfliches zu tun. Bewege ich mich hierhin, schließt sich die Mühle dort, bewege ich mich dorthin, schließt sich die Mühle hier. Ein klassisches, ja biblisches Beispiel für eine Zwickmühle findet sich im heutigen Evangelium. Es ist der heilige Josef in dieses Dilemma geraten. Und worin genau besteht sein Dilemma? Er ist mit Maria verlobt. Es ist also der erste Teil der Eheschließung schon gemacht. Und das bedeutete, liebe Gläubige, damals, dass bereits zwischen Maria und Josef ein rechtliches Verhältnis bestand. Er konnte, und so ist es auch im heutigen Evangelium, Maria bereits als seine Frau bezeichnen. Doch im Unterschied zur Ehe, man ist noch nicht zusammengezogen. Ja, man durfte sich, und das ist wichtig zu wissen, unter den Juden zur Zeit der Ankunft des Messias als Verlobte nicht einmal ohne eine dritte Person treffen. Also die manchmal sehr romantisierenden, bildlichen oder auch in Filmen zu findenden Darstellungen, wo Josef und Maria in wunderschöner Natur zusammen spazieren gehen und tiefsinnige Gespräche führen oder gar Händchen halten, irgendwo am Ufer eines Baches entlanglaufen. Das ist anachronistisch, das heißt, aus einer späteren Zeit auf diese Epoche übertragen. Der Ausdruck im heutigen Evangelium, bevor sie zusammenkamen, bezieht sich auf den feierlichen Akt der Hochzeit, wo nämlich der Bräutigam seine Braut offiziell in sein Haus aufnahm. Und dann auch konnten die Eheleute ihre Ehe vollziehen, also sich leiblich miteinander vereinigen. Aber aus diesem, bevor sie zusammenkamen, und das ist sehr wichtig, gerade in der heutigen Verwirrung immer wieder zu betonen, daraus ist nicht zu schließen, sie hätten das, was man zunächst unter Zusammenkommen versteht, später dann getan. Das widerspricht nicht nur der kirchlichen Lehre von der immerwährenden Jungfräulichkeit der allerseligsten Jungfrau Maria, sondern auch dem, was die Schrift hier ganz offensichtlich sagen will, nämlich, dass es um die Heimholung der Frau in das Haus des Bräutigams geht. Und diese erfolgte für gewöhnlich ein Jahr nach dem Verlöbnis und fällt vermutlich bei Maria und Josef in die Zeitspanne zwischen dem heutigen Evangelium und dann dem Aufbruch nach Bethlehem zur Weihnacht. Nun also, liebe Gläubige, die Zwickmühle, das Dilemma, in dem sich Josef befindet. Wie kann er Maria als seine Frau annehmen, wenn sie ein Kind erwartet, das nicht von ihm stammt? Nach den 10 Geboten Gottes, nach dem jüdischen Gesetz und natürlich auch nach christlicher Lehre ist der Ehebruch schwerstes Unrecht, schlimmste Verfehlung gegen die Ordnung Gottes. Er kann sogar nach dem jüdischen Gesetz, was allerdings zu den Zeiten Jesu kaum noch geschah, da die rabbinischen Auslegungen des Gesetzes sehr mild geworden waren, er konnte sogar mit dem Tode bestraft werden, wenn das jemand forderte. Also wie kann er als ein gerechter Mann diese Frau, die ganz offensichtlich im Unrecht lebt, zu sich nehmen? Aber die andere Seite der Zwickmühle, wie kann er sie verlassen? Dadurch würde er sie, wie das Evangelium sagt, bloßstellen. Man kann das Wort aus der heutigen Perikope auch übersetzen mit an den Pranger stellen. Sie würde dem Gerede der Leute ausgeliefert und dann möglicherweise auch einem schweren Schicksal, nämlich dem einer Ehebrecherin. Als solche galt man auch schon als Verlobte, wenn man von einem anderen ein Kind erwartete. Dann würde sie mit ihrem Kind irgendwo in die Not getrieben, wenn sie nicht von dem Mann, von dem sie scheinbar ein Kind empfangen hätte, gnädigerweise aufgenommen würde. Und solche Frauen endeten meistens im Elend. Sie mussten betteln oder sich auf eine üble, moralisch verwerfliche Weise ihr Geld besorgen. Die erste Lösung also dieser Zwickmühle würde der Gerechtigkeit widersprechen und die zweite ganz offensichtlich der Barmherzigkeit. Josef, so sagt uns das Evangelium, will sie in dieser Lage heimlich verlassen, weil er gerecht war. Aber da, liebe Gläubige, mögen dann doch große Fragezeichen in unserem Kopf aufstehen. Eine merkwürdige Lösung des Problems. Gewiss, es entspricht der Gerechtigkeit, eine solche Frau zu verlassen, welche das Eheverlöbnis gebrochen hat. Aber was soll denn dann aus ihr werden? Und warum heißt es, er wolle sich heimlich zurückziehen, also ohne eine offizielle Auflösung der Verlobung, um sie nicht bloßzustellen? Müsste nicht gerade dadurch die Gottesmutter in ein überaus merkwürdiges Licht geraten, wenn der Verlobte plötzlich verschwindet und wenn sie dann ein Kind empfängt, das offensichtlich nicht von ihm stammt? Wenn das Kind von ihm wäre, warum hat er sie dann verlassen und nicht als Ehefrau heimgeholt? Also ist es wohl nicht von ihm. Folglich kommt es auf dasselbe heraus. Sie steht als Ehebrecherin da. Es ist also schwer verständlich, warum es heißt, er wollte sie heimlich verlassen, weil er gerecht war. Ja, das Handeln bzw. die Entscheidung des heiligen Josef ist alles andere als einleuchtend, wenn man nicht eine andere Dimension mit ins Spiel bringt. Und die tritt hervor, wenn wir die Worte bedenken, die der Engel zu ihr spricht. Fürchte oder scheue dich nicht, Maria, deine Frau heimzuführen. Fürchte dich nicht. Wollte Josef Maria nun aus Gerechtigkeit verlassen, wie es ja zuerst hieß, oder wollte er sie verlassen, weil er Furcht hatte, sie bei sich aufzunehmen? Beides, liebe Gläubige, passt nur dann zusammen, wenn man das Wort gerecht nicht einfach nur im Sinne der Gesetzesgerechtigkeit des Alten Testamentes interpretiert. Wenn man diese Gerechtigkeit des heiligen Josef nicht als ein genaues, wortwörtliches Erfüllen der Paragraphen des Alten Bundes versteht, sondern wenn man ausgeht von einer jetzt schon höheren Gerechtigkeit, die alles Bisherige in ihren Schatten stellt. Und daher, liebe Gläubige, drängt sich die Erklärung geradezu auf, diese Furcht, diese Scheu Josefs Maria zu sich zu nehmen, muss religiöser Art gewesen sein. Er muss gespürt haben, dass hier etwas anderes im Spiel war. Offensichtlich konnte er gar nicht an der Unbescholtenheit, an der Reinheit, an der Treue, an der Keuschheit Mariens zweifeln. Ein einziger Blick auf sie muss genügt haben für die Einsicht, nein, sie kann das nicht getan. Sie kann sich nicht gegen unsere bereits angebahnte Ehe verfehlt haben. Eher könnte ich noch annehmen, dass dieses Kind unter ihrem Herzen vom Himmel herabgestiegen ist, als dass sie eine Ehebrecherin wäre. Ja, liebe Gläubige, das wissen wir, es gibt wirklich manche Menschen hier auf Erden, vor allem Kinder und auch kindlich gebliebene Jugendliche und Erwachsene, angesichts derer sich jede Vermutung der Unreinheit und jeder schlechte Gedanke wie von selbst auflöst, weil er bei einer solchen Ausstrahlung, bei einem solchen Glanz, der von innen kommt, einfach nicht bestehen kann. Es ist schade, dass es heute auch unter den Kindern und Jugendlichen immer weniger solcher Menschen gibt, aber es gibt sie trotzdem noch. Da kommt das Unreine, das Unkeusche überhaupt nicht in Frage, das ist von vornherein ausgeschlossen. Aber bei wem könnte denn dieser Eindruck jemals stärker gewesen sein, als bei derjenigen, die wir als die Virgo Virginum, die Jungfrau aller Jungfrauen, anrufen. Aber vermutlich hat Josef auch eine Andeutung auf dieses Wunder hin erhalten, das sich in seiner Braut ereignete. Denn der erste Satz unseres Evangeliums sagt, wenn wir ihn genau lesen, da fand es sich, dass sie empfangen hatte vom Heiligen Geist. Das heißt, nicht nur da fand es sich, dass sie empfangen hatte, also dass man vielleicht gesehen hätte, sie ist in Erwartung. Es fand sich, dass sie empfangen hatte vom Heiligen Geist. Wenn diese Geistempfängnis gefunden wurde, dann doch gewiss nicht von der allgemeinen Öffentlichkeit, die darüber überhaupt nichts wissen konnte, sondern gefunden war es von dem, um den es hier geht, nämlich vom Heiligen Josef. Man muss annehmen, dass Maria ihm wohl auf irgendeinem Wege dann noch einen Hinweis darauf zukommen ließ. Und dass es dennoch für ihn eine große Prüfung war. Denn jetzt, als sich im Denken des heiligen Josef diese Möglichkeit andeutete, da geriet er in Scheu, in Furcht und Schrecken. Das war zu hoch für ihn. Wo Gott sich auf Maria, seine Braut, herabließ, da musste er sich sozusagen vor dem Wirken und vor der Gegenwart des Allerhöchsten zurückziehen. Das ist seine, das ist die neue Gerechtigkeit, dass er vor der Heiligkeit Gottes zurückzieht. Und es ist dieselbe Haltung, die wir ja auch bei anderen großen Gestalten unseres Glaubens gerade auf der Schwelle zur Ankunft des Herrn sehen, etwa bei Johannes dem Täufer, der sich langsam und leise zurückzieht, genau in dem Moment, als der, dessen Kommen er vorbereitete, auf dem Plan erscheint. Und es ist genau das Gegenteil von vielen Menschen, die auch nicht über ein Mindestmaß von Fingerspitzengefühl verfügen, die überhaupt nicht verspüren, was passt und was nicht passt und die in jede noch so heilige Situation hereinplatzen und meinen, vor allem noch ihren Sermo dazugeben zu müssen. Eine zutiefst unedle und abstoßende Art. Aber das ist nicht die des heiligen Josef. In dieser seiner Gerechtigkeit also liegt, sonst wäre sie keine Gerechtigkeit, wenn er sich zurückgezogen hätte, zugleich das felsenfeste Vertrauen darauf, dass Gott für Maria sorgen wird. Hätte er dieses Vertrauen nicht, dann würde er auch nur mit dem Plan, sich heimlich zurückzuziehen, sich auf das Schwerste gegen sie verfehlen, wenn er doch gleichzeitig in Erwägung zieht, dass Gott in ihr wirkt. Josefs Dilemma ist also in diesem Moment von seiner Seite aus schon gelöst, durch das Vertrauen auf Gott in einer scheinbar ausweglosen Lage. Und da greift dann auch er ein durch seinen Engel und zeigt den Ausweg auf, der nicht nur eine Notlösung ist, sondern der von Gott von Anbeginn bestimmte Weg. Nur so, dass Josef sie zu sich nimmt, dass Jesus also auch durch die Adoption ein wahrer Davidide, ein Nachkomme des Königs David wird, nur auf diese Weise gehen die großen Verheißungen der Vorzeit in Erfüllung. Die Zwickmühle löst sich in Wohlgefallen auf durch den Eingriff von höherer Seite. Und liebe Gläubige, für uns in den vielfachen Dilemmata unseres Lebens fällt von hier ein heller, ein tröstlicher und klärender Schein. Wenn wir suchen, was Gott wohlgefällig ist, wenn es uns um nichts anderes geht, als ihm zu dienen und das zu tun, was sein heiliger Wille ist, dann gibt es letztlich keine Zwickmühle. Es ist einfach nicht möglich, dass wir keinen anderen Ausweg hätten als die Sünde, die Verfehlung. Die katholische Moraltheologie hat diese Überzeugung immer festgehalten. Es gibt keine Lage, in der der Mensch sündigen müsste. Es gibt keine moralische Sackgasse. Es sei denn die Schuld, die der Mensch wählt und in der er sich verrammelt. Und da, wo eine Sackgasse zu sein scheint, da tut sich in Wirklichkeit über diesem als unüberwindbar scheinenden Hindernis eine ganz neue Weite und Herrlichkeit auf. Ja, gerade dann, wenn es uns scheinen mag, es geht nicht weiter, darf unsere Hoffnung noch größer sein, dass es herrlicher und wunderbarer weitergehen wird, als wir das je aus eigener Kraft hätten bewerkstelligen können. In unserem Fall ist der Ausweg über die Sackgasse hinaus das Wunder von Weihnachten. Und das ist eben nicht nur die selige Botschaft von der Geburt des Erlösers, sondern zugleich auch die Botschaft, dass Gott über allen scheinbar unlösbaren Schwierigkeiten steht und denen, die ihn lieben und ihm dienen wollen, alles zum Besten gereicht. Wenn sie nur diese Gerechtigkeit des heiligen Josef lieben und suchen. Bald schon wird auch er hier an der Krippe des Jesuskindes stehen, still, dienend, völlig zurückhaltend. Ja, der heilige Josef weiß, dass er eigentlich mit dem, was da geschieht, nicht viel zu tun hat. Dass das weit über allem liegt, was ihn selber betrifft. Von sich aus hätte er an der Krippe des Gottessohnes nichts zu suchen gehabt. Und es wäre das Beste und das Edelste gewesen, er hätte sich still zurückgezogen. Weil aber Gott seinem Willen ihm kundtat, dass er gerade ihn da haben wollte, deshalb steht er an der Krippe im Gehorsam und füllt diese eigentlich für einen Menschen unausfüllbare Aufgabe aus. Er wird zu einem menschlichen Engel, zum Schützer der heiligen Familie. Und gerade das, liebe Gläubige, macht seine Größe aus. Wenn wir also schon heute Abend an die Krippe treten, dann wollen wir, liebe Gläubige, diese Haltung des heiligen Josef bewundern, wollen zugleich erkennen, dass auch wir eigentlich da gar nichts zu suchen haben und dass es die Gnade Gottes ist, die uns herbeiruft und die auch uns einen Auftrag gibt, dieses Wunder der Menschwerdung in unsere Herzen aufzunehmen und hinauszutragen in die Welt, vor allem zu den Menschen, die sich in Zwickmühlen, in Sackgassen befinden, damit sie erkennen, der Erlöser, der Retter ist da und er findet für uns immer, ja wirklich immer einen Ausweg zu unserem Heil. Amen.